Dinge, die irgendwie immer gesetzt waren und unveränderlich sozusagen im Raum standen, sind schon irgendwie abgeräumt worden. Und insofern, glaube ich, kommen wir in eine ganz neue, interessante Phase hinein.
Was diese Krise zeigt, ist, dass im Grundgesetz im Artikel 5 Absatz 3 sozusagen ein weiterer Absatz definitiv fehlt, nämlich das Recht auf Ausübung und Teilhabe an Kunst und Kultur.
Offline, der Podcast der HfG Offenbach.
Wir haben es geschafft. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge des Podcasts Offline der Hochschule für Gestaltung Offenbach, in dem wir uns jetzt eine ganze Weile lang die großen Fragen zur Zukunft gestellt haben. Und wenn das hier die letzte Folge ist, dann muss das heißen, dass jetzt schon bald die Ausstellung aus heutiger Sicht
Diskurse über Zukunft
im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main eröffnen wird oder vielleicht sogar schon bereits eröffnet hat, wenn ihr den Podcast hört. Denn dieser Podcast hat diese Ausstellung ja vorbereitet. Um den Podcast abzuschließen in dieser letzten Folge, habe ich heute wieder einen Co-Moderator bei mir, der von Anfang an das Projekt aus heutiger Sicht maßgeblich mitbegleitet hat, nämlich Jonas Deuter. Hallo Jonas.
Hallo Felix, vielen Dank.
Schön, dass du da bist, mich hier zu unterstützen in dieser letzten Folge. Und wie könnte man diesen Podcast besser abschließen, als die beiden Institutionen zusammenzubringen, die für diese Ausstellung verantwortlich sind, nämlich die HfG Offenbach und das Museum Angewandte Kunst, vertreten durch den Präsidenten der HfG, Bernd Krake, und den Direktor des Museums, Matthias Wagner-Kahl. Herzlich willkommen an beide.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Wir fangen ja jede Podcast-Folge mit so einem kleinen Frage-Antwort-Spiel an, wo gerne auch kurz und intuitiv auf ein bisschen provokant gemeinte Fragen geantwortet werden kann.
Die erste Frage stelle ich. Lieber großes Budget und schlechte Idee oder schlechtes Budget und große Idee?
Oh, interessante Frage.
Das Letzteres.
Das ist eindeutig bei Ihnen?
Da stimme ich ja zu.
Zweite Frage, und die wird jetzt ein bisschen provokant, also mit der Pistole auf die Brust, Kunst oder Design?
Definitiv beides.
Ja, aus HfG-Sicht natürlich auch beides, weil wir auf der einen Seite natürlich Kunst und Design als Extrempositionen vertreten, aber auch natürlich die Integration und das Interdisziplinäre verfolgen. Also insofern beides definitiv.
Nicht voneinander trennbar. Und dann als letzte Frage noch, wenn Sie jetzt für einen Tag in die Rolle des jeweils anderen schlüpfen könnten, was würden Sie dann tun?
Ich würde die HfG für eine Ausstellung einladen.
Ich würde eine Kooperation mit dem Museum Angewandte Kunst eingehen und vielleicht das eine oder andere neue Lehrfach installieren.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Antworten und bringen uns natürlich direkt schon ins Thema dieser Austausch. Denn die erste Frage, die ich mir gestellt habe, zielt auf genau dieses Projekt, in dem eben zwei Institutionen zusammenkommen. Einmal das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt und die Hochschule für Kunst und Design, die HfG Offenbach, die zwei unterschiedliche Institutionen sind, auch zwei unterschiedliche Dinge, die jeweils unterschiedliche Sachen machen, aber dennoch in ihren Funktionsweisen jetzt konvergieren, wenn man so will. Wie war dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Schwergewichte rückblickend betrachtet? Was waren vielleicht produktive Reibungspunkte, die man entdeckt hat, was man auch für die Zukunft noch gelernt hat dann dabei?
Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit dem Museum was zu tun haben. Insofern gibt es über die verschiedenen Jahre und Jahrzehnte immer wieder interessante Berührungspunkte. Aber jeder ist wieder neu in sich quasi eine Herausforderung. Und natürlich sind wir anders getaktet als Hochschule, als ein Museum. Auf der anderen Seite lebt es aber auch, glaube ich, gerade von diesem sozusagen Anderssein, dass dort etwas sehr Interessantes passieren kann. Und das Tolle finde ich wirklich auch an Matthias Wagner-Kahn nochmal als Kompliment, dass er sich da mit uns auf die Reise begeben hat und auch ein gewisses Wagnis natürlich eingeht, weil bei uns ja die Arbeiten nicht von der Stange kommen und nicht etablierte Oeuvres sind, gerade wenn Studierende dabei sind, sondern es ist wirklich eine experimentelle Auseinandersetzung und Herangehensweise. Und das finde ich extrem mutig und auch für ein Museum innovativ, weil dafür sind Museen eigentlich ja nicht da in der Regel. Und für uns als Hochschule ist es genauso eine Herausforderung, quasi sich in einem musealen Kontext zu präsentieren. Anders als bei unseren Rundgängen oder bei unseren Interventionen oder bei unseren Projektausstellungen ist dies jetzt nochmal ein ganz anderes Niveau der Präsentation der Hochschule. Und ich glaube, das ist irgendwie eine tolle Herausforderung.
Ja, ich würde da vielleicht nochmal so die Unterschiede ansprechen. Als Museum sind wir ja ein Ort für wissenschaftliche Forschung, für Bildung und natürlich für Präsentation. Ein Ort der Präsenz, nämlich der Präsenz eines Publikums, was mit dem Gezeigten in einen Austausch tritt, in einen Dialog. Ich denke, gerade dieses Präsentieren und Zeigen, das macht erstmal so an der Stelle den Unterschied aus. Wir leben von einem Publikum, was jetzt eine Hochschule als solche intern erstmal nicht haben muss. Und dann gibt es natürlich die Überschneidung. Das ist ja auch da das wissenschaftliche Arbeiten, beides Bildungsinstitutionen, ganz klar. Und die Hochschule für Gestaltung ist natürlich die Hochschule, die für uns am interessantesten ist, einfach schon vom Namen und dem, was angeboten wird, nämlich eben Kunst und Design, Gestaltung als solches. Und jetzt gibt es diesen Kanon in vielen Museen, dass etwas erst etliche Jahre alt sein muss, damit es überhaupt gezeigt werden kann. Es muss sozusagen schon in einen historischen Kontext eingearbeitet sein, eingebettet für gut und für wichtig befunden werden. Ich sehe aber das Haus, das Museum Angewandte Kunst, ja wirklich als eine Plattform, auch und vor allem für einen kritischen Diskurs, für eine Auseinandersetzung mit dem, was in den Gesellschaften passiert, hier in Frankfurt, im größeren Umkreis, im Land, in Europa, in der Welt. Und daraus und immer auch mit Blick auf unsere Sammlungen entwickeln wir unsere Ausstellung. Und ich glaube, die Präsenz des Museums, des Museum Angewandte Kunst, auch international, besteht darin, dass wir über die letzten Jahre wirklich wichtige Themen gespielt haben und dadurch auch international wahrgenommen werden. Und ich denke, da gibt es dann auch wieder die Verbindung zur HFG Offenbach, wo eben auch an einem Zeitgeist gearbeitet wird, das ist ja ganz klar, und wo sich Gedanken darüber gemacht wird, was Zukunft sein kann, wie Zukunft aussieht, an wichtigen gesellschaftlichen Themen gearbeitet wird. Und wir haben es hier natürlich immer mehr mit dem Angewandten zu tun und mit den damit verbundenen Bedeutungsebenen. Bei der HFG Offenbach kommt ja eben auch der Kunstbereich hinzu. Und da geht es natürlich dann ganz klar, da geht es weniger um die Anwendung als solches, sondern an dem, was da an Beispielslosen getan wird, entwickelt wird, was unter Umständen auch, sage ich mal, an Orten, anderen offenen Orten nicht so in der Form nicht möglich ist.
Ich hätte da direkt eine Rückfrage, bevor wir zu der großen Gemeinsamkeit kommen, die wir, glaube ich, schon angesprochen haben, nämlich die Vereinigung von Kunst und Design, hätte ich doch nochmal eine Frage nach einem Unterschied, nämlich, das klang jetzt schon an, dass eine Hochschule und ein Museum scheinbar doch auch unterschiedliche Öffentlichkeiten bespielen. Oder wie sehen Sie das?
Also ich denke mal, als Hochschule hat man natürlich wirklich eine andere Öffentlichkeit und eine andere Wahrnehmung, weil wir eben in der Ausbildung natürlich verankert sind und in Forschung und Lehre Dinge hervorbringen, die sicher auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Aber wir sind natürlich ein Ort, von dem auch sozusagen ja Innovation, Kreativität, auch Umbruch erwartet wird, auch Ungehorsamkeit vielleicht, auch politisches Denken. Insofern denke ich mal, ist das einfach, ja, wenn man auch sich vorstellt, der museale Raum, der ist ja sozusagen auch sprachlich so konnotiert, dass er ein geschützter Raum ist, wo die Dinge sozusagen wie geordnet oder mehr oder weniger vorverdaut auch präsentiert werden. Und wir sind eben genau das Gegenteil davon. Wir sind an der Front, wir sind sozusagen am Creative Edge und am innovativen, sozusagen vordersten Outpost. Und insofern ist das einfach eine andere Kultur einer Institution, die auch ganz andere Abläufe natürlich irgendwie verfolgt. Und dadurch, dass wir ja jedes Jahr neue Studierende an Bord holen, kommen auch immer wieder sozusagen ganz neue Generationen in die Hochschule und je nachdem, wie diese Generationen geprägt sind, kommen damit auch wieder neue Strömungen in die Hochschule. Die werden auch, schlagen sich in den Gremien, in den gesamten Strukturen nieder. Also insofern sind wir so eine Art permanenter Durchlauferhitzer von aktuellen Zeitgeschehen und auch historischen Entwicklungen und prägen die natürlich ein Stück weit auch mit. Insofern ist das wirklich sehr, sehr dynamisch, wie die Hochschule aufgestellt ist und tatsächlich auch durch die Kleinheit der Institution, also wir sind kein Massenbetrieb, sondern ein sehr individueller Betrieb. Und insofern ist es auch aus meiner Sicht eine sehr komfortable Einrichtung, dort zu studieren und sich zu entwickeln. Und es ist auch natürlich interessant zu sehen, wie sich die Profile vom Eintreten in die Hochschule über so ein gesamtes Studium verändern. Und manche verändern sich völlig. Manche verändern sich auch dahingehend, dass sie aus der Kunst ins Design wechseln und umgekehrt. Also das sind ja die interessanten hybriden Entwicklungswege, die wir auch befördern, die wir auch anregen, die wir auch stark motivieren. Und insofern ist es kein Schema F, sondern eigentlich permanente Erneuerung des gesamten Prozesses.
Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, was ich noch in Vorbereitung in die Frage an Sie, Herr Wagner-Kahr, mich jetzt frage. Die permanente Erneuerung war genannt oder das Tagesaktuelle, die Frage danach, aktuelle Themen in Kunst und Design aufzugreifen und zu bearbeiten. Wir haben diese Ausstellung jetzt über die letzten 1,5 Jahre, würde ich mal sagen, grob aufgebaut und waren damit zeitlich schon eher sportlich unterwegs. Und die Hochschule hat natürlich das Problem, wenn man es so nennen kann, dass jede Entscheidung natürlich durch einen demokratischen Prozess eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt. Also was den Lehrbetrieb angeht, natürlich Studienordnung, Berufung und so weiter. Ist es dann nicht so, dass die Institutionen, sowohl die Hochschule als auch das Museum, im Prinzip zu träge sind, um tagesaktuell zu sein?
Das ist schon eine gute Frage. Wir sind natürlich als Museum und als Museum sind wir natürlich auch immer ein Ort des Bewahrens, nämlich wir haben eine Sammlung im Unterschied zu einem reinen Ausstellungshaus, einer Kunsthalle oder eines Kunstvereins oder dergleichen. Und dadurch, dass wir, das kommt ja hier noch hinzu, auch sehr große Räumlichkeiten haben und vor allen Dingen an Themen stark interessiert sind, braucht es natürlich Zeit, diese Themen zu erarbeiten. Das kann manchmal 2 Jahre sein, das können auch manchmal 3 Jahre sein. Wir verarbeiten ja immer an unterschiedlichen Themen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kuratorinnen und Kuratoren und alle anderen auch. Aber ich würde schon sagen, dass wir hier ein Haus sind, was versucht, diese Zeiten arg zu verkürzen, an Stellen, wo es nicht zu Ungunsten des Themas oder der sage ich auch durchaus wissenschaftlichen Ausarbeitung geht, sehen uns aber insgesamt, glaube ich, sowieso auch in einem Prozess. Also das Prozesshafte, das weniger Statische, was viele Museen ausmacht aus meiner Zeit, dass vieles viel zu statisch ist, das hängt mit der Größe der ständigen Sammlung zusammen, damit finden selten mal Wechsel statt und. Das ist ja bei uns hier völlig anders. Also wir sehen das Museum schon und haben es ja auch in den letzten acht Jahren versucht, anders zu definieren, nämlich als eine Plattform, als einen Möglichkeitsraum, in der sowohl in die Historie geblickt werden kann, auch immer wieder Bezüge genommen werden, auch wie immer wieder auf die Sammlung geschaut wird. Aber dann sozusagen mit der Frage, welche neuen Bedeutungsebenen lassen sich eigentlich bereits bestehenden Objekten, die in die Sammlung Eingang gefunden haben, sozusagen da andocken. Was haben unter Umständen Objekte aus dem 17., 16. oder 18. Jahrhundert mit heutigen Themen zu tun? Und darum geht es ja letztendlich auch, Besucherinnen und Besucher auch mit so bei ihren Fragestellungen und aus ihrem Leben heraus abzuholen und in diesen Raum Museum, also in diesen Space, weniger Ruhm, eben mehr Space hineinzubringen und da auch wiederum nach außen offener zu sein. Ich glaube, da haben wir uns stark geändert und da ist dann eine Zeit für, sage ich mal, von 1,5 Jahren Erarbeitung, glaube ich, eine Zeit, wo man nicht mehr aktuell ist im Thema.
Ja, wir haben jetzt die Unterschiede ganz gut beleuchtet, aber eine Gemeinsamkeit sticht mir doch ganz besonders ins Auge, nämlich dass sowohl an der HFG als auch am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt Kunst und Design gleichberechtigt nebeneinander zum einen ausgestellt werden und zum anderen gelehrt werden. Also Kunst und Design als, sage ich mal, Inhalt beider Institutionen lässt sich eigentlich selten strikt voneinander trennen in beiden Häusern. Wie funktioniert das jeweils an der Institution? Gibt es da wichtige Unterschiede, die man doch immer wieder markieren muss? Oder wie funktioniert diese Parallelisierung der beiden Disziplinen oder Felder miteinander?
Wenn ich da kurz was zu sagen darf, muss man, glaube ich, wenn man immer von Kunst und Design redet, nicht davon reden, dass es eine Harmonielehre ist, sondern es gibt eben auch sehr viel Konfliktpotenzial. Es gibt sehr viel unterschiedliche Stoßrichtungen dieser generellen Großbereiche, die ja sehr sozusagen ausdifferenziert sind. Insofern ist es jetzt nicht eine sozusagen permanente Love Affair, die dort zelebriert wird. Und das soll auch nicht den Studierenden so vorgegaukelt werden, sondern ganz im Gegenteil. Sie sollen eigentlich Eskalation dieser verschiedenen Disziplinen, dieser verschiedenen Kompetenzfelder kennenlernen und sich wieder dort dann sozusagen zuordnen oder mit diesem Repertoire dann umgehen oder auch sich davon distanzieren. Also insofern ist nicht die Herausforderung, dass bei uns in der Hochschule jeder Studierende alles macht und sowohl Kunst und Design in Perfektion vertreten kann, sondern es geht darum, gewisse Profilbildungen zu unterstützen und eben auch Persönlichkeitsbildung zu unterstützen. Und da haben wir quasi einen sehr breit aufgestellten Instrumentekasten sozusagen, den wir zur Verfügung stellen. Und da ist eben das Spannende zu sehen, wie sich die Studierenden teilweise eben in verschiedenen Feldern ausprobieren. Und das ist auch etwas, was uns, glaube ich, von einem Museum unterscheidet, dass bei uns eben Scheitern zum Prozess gehört, dass wir über eine Zeitachse eben eine Profilbildung auch mit Fehlschlägen und mit Rückschlägen und mit Irrtümern ermöglichen, um dann eventuell an einem Punkt zum Abschluss des Studiums in einer Vertiefung eines Ansatzes hineinzukommen, wo dann Persönlichkeiten sichtbar werden und wo Profile dann auch sozusagen sich artikulieren. Und das ist nicht immer eine Punktlandung. Man kann nicht sagen, zum Diplom nach 10 Semestern ist das soweit. Das kann man nicht timen wie jetzt irgendwie ein Braten im Ofen, sondern da gehört sehr viel dazu und teilweise braucht es auch ein bisschen länger. Und nochmal zu dieser Situation mit Kunst und Design. Klar, wir suchen natürlich auch die Verbindungen, wo sind Übergänge möglich, auch zwischen den Lehrgebieten, wo ergeben sich gemeinsame Projektideen, gemeinsame Projektansätze, wo wird das Design künstlerisch, wo wird die Kunst gestalterisch. Und ich denke mal, das ist so ein großes Spektrum, was wir da anbieten und bearbeiten. Und das haben wir gerade in einem ziemlich umfangreichen Strategieprozess innerhalb der Hochschule über die letzten anderthalb Jahre nochmal sehr stark durchleuchtet und auch ausformuliert. Und das ist, glaube ich, eine Stärke einer Hochschule für Gestaltung, die aber auch mit dem Mythos dieser Hochschule für Gestaltung, wenn wir uns auf Ulm beziehen oder auch davor aufs Bauhaus, ein Stück weit transformiert und aktualisiert hat. Weil die Kunstfeindlichkeit, die es noch in Ulm gab, ist bei uns halt überhaupt nicht gegeben, sondern ganz im Gegenteil. Kunst wird als sehr wichtiger, produktiver Bestandteil zu einer Hochschule für Gestaltung gesehen. Und darum muss man einfach sehen, dass sich solche historischen Ideen dann auch im Rahmen des Zeitgenössischen verändern und auch irgendwie anpassen. Und das, was jetzt passiert mit Corona, vor Corona, während Corona, nach Corona, ist, glaube ich, nochmal eine Zeitenwende ohne Gleichen, die noch niemand von uns erlebt hat in der Form. Und die beschäftigt uns auch extrem. Das heißt, wie geht's weiter mit Kunst und Design, mit der Ausbildung, mit dem Studium, mit Lehre und Forschung? Welche Konsequenzen ergeben sich auch aus den Studierenden dafür? Ich glaube, das ist eine ganz große Frage, die auch ein Stück weit mitschwingt in unserer Ausstellung.
Definitiv. Ich sagte ja schon vorhin, dass das, was das Museum in den letzten Jahren ausgemacht hat, ganz stark und auch die Resonanz, die wir erfahren haben, dass das an den Themen liegt und gelegen hat, die wir an der Stelle spielen und auf diese Plattform sozusagen heben, damit sie dann reflektiert werden können und von dem Publikum als solches. Grundsätzlich interessiert mich daher, und das spielt dann gar keine Rolle, ob es um Design geht oder eben um die freie Kunst, erstmal die Haltung der Protagonistinnen und der GestalterInnen und KünstlerInnen. Und ich erwarte in beiden Fällen im Grunde genommen eine kritisch-reflexive Haltung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun und sozusagen mit dem, was die Gestalterin und den Gestalter, die Künstlerin und den Künstler umgibt, nämlich Gesellschaft. Um es vielleicht mal konkreter zu machen, an zum Beispiel einer Ausstellung, die wir hier gemacht hatten, Unter Waffen, Fire and Forget 2. Es war eine Ausstellung, wo es um die Zeichen und Form und das Auftreten von Waffen oder waffenähnlichen Dingen in der Gesellschaft, in Kaufhäusern, wie auch immer, überhaupt bei Ausstattung und dergleichen, aber eben auch in den künstlerischen Arbeiten ging. Und da ließ sich ganz gut feststellen, dass unter Umständen ein spezielles Objekt aus dem Design und das, was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte, deutlich kritischer und deutlich reflexiver war als vielleicht ein Kunstwerk, von dem man erwartet, dass es das ist. Und was mehr, sagen wir mal, dann dem Bereich einer guten Ausstattung, qualitativ hohen Ausstattung zuzuschreiben wäre. Und ich denke, das erleben wir ja häufig und das gibt es auch immer wieder. Und insofern würde ich das immer darauf sozusagen zurückzuführen, was spricht mich da an, wie kritisch reflexiv ist da das, was entstanden ist. Und das ist auch eine Haltung, die ich sozusagen erwarte. Nun haben wir es auf der einen, trotzdem gibt es natürlich einen großen Unterschied, weil ich dem Design, wenn wir jetzt mal in solchen Begriffen freie Kunst und Design sprechen, natürlich immer etwas Angewandtes zuschreibe. Also verschiedene Bedeutungsebenen über das Objekt hinaus, gewisse Anforderungen. Und die Anforderungen werden ja, würde ich mal sagen, auch mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf Klimakrise und, werden ja immer größer. Oder auch in Bezug auf die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Das würde ich jetzt bei der Kunst nicht unbedingt so machen. Also schon gar nicht, dass es irgendwie in dem Sinne eine Anwendung geben sollte, sondern da kann auch etwas entstehen, was sich von all dem unterscheidet, was nirgendwo andockt, was vielleicht aus einem ganz persönlichen Kosmos heraus entstanden ist und was ich dann eben auch wichtig finde. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass das, was wir hier sind als Museum, und ich würde auch das sehe ich auch für eine Hochschule, ich würde auch Theater zum Beispiel dazu zählen, dass wir Orte sind, an denen Dinge präsentiert werden können zur Anschauung, aber eben auch zum darüber reflektieren, auf diese Plattform gehoben werden, die unter Umständen in anderen Bereichen und in bestimmten politischen und gesellschaftlichen Kontexten gar nicht mehr möglich sind. Weil wir, und das denke ich, das ist durchaus eine Gemeinsamkeit, weder als Hochschule, aber schon gar nicht als Museum, ein Ort sind von Lebensarten oder dergleichen, also von etwas, was ich sozusagen eins zu eins ins Leben übertragen lassen kann. Wir machen nicht irgendwie einen bilden Lehrgang, wie man sportlicher wird oder wie man schlanker wird oder sonst irgendwas oder wie man sich besser ernährt. Aber wir beschäftigen uns unter Umständen mit dem Thema Ernährung und wie das wiederum in der Gestaltung oder in der Kunst reflektiert wird. Und da könnten ja Dinge mit rauskommen, die man draußen vielleicht so gar nicht mehr besprechen kann, weil es im politischen Kontext nicht gesagt werden kann. Das geht aber eben hier, weil es hier erstmal sozusagen zur Disposition gestellt wird, um darüber zu reflektieren, um sich darüber auseinanderzusetzen, um darüber zu diskutieren, was löst es aus und so. Und das macht den großen Unterschied aus. Und deswegen finde ich natürlich, du sagtest ja, Bernd, sprachst ja von Schutzraum. In der Tat ist das ein Schutzraum, aber eben ein Schutzraum, der nicht meint, dass er verbarrikadiert ist und nur das schützt, was drin ist und am besten kommt keiner rein, wie das ja auch lange Zeit für Museen galt, wo ja sozusagen der Besucher der größte Störfaktor war, nämlich für all die Objekte, sonst könnte ja irgendetwas berührt werden oder es könnte auch das Arbeiten gestört werden. Nee, sondern wirklich als Schutzraum für wirklich Dinge, die in anderen Kontexten, politischen, gesellschaftlichen, nicht mehr gesagt werden können.
Darf ich da kurz was sagen? Weil ich wollte einen Gedanken nochmal aufgreifen, den Matthias angesprochen hat. Dass natürlich auch quasi die Wirkmacht eine Frage ist, wie wirkt ein Museum auf die Gesellschaft, wie wirkt eine Hochschule auf die Gesellschaft und wie greift sie auch ein in die Transformationsprozesse. Nur nochmal als ein Gedanken, dass wir ja eigentlich diese Ausstellung für das Jubiläum der HFG im letzten Jahr zu 50 Jahren HFG konzipiert und geplant haben. Und dieses Jahr reden wir von 100 Jahren Beuys. Das finde ich also einen extrem interessanten Bezugspunkt, weil gerade an der Person natürlich, an dem Beispiel klar wird, wie jemand sozusagen im zeitgenössischen Kontext auch in einer Akademie in Düsseldorf mehr oder weniger gegen die Regeln verstößt und auch verstoßen wird und im Nachhinein sich das alles als sehr wichtiges gesellschaftspolitisches Engagement der Kunst natürlich bewahrheitet hat und dieses ganze Phänomen der sozialen Plastik und das, was alles Beuys sozusagen visioniert hat, das waren natürlich extrem wichtige Momente, die man auch vielleicht nur aus einer Kunsthochschule heraus entwickeln konnte. Und den Anspruch haben wir natürlich heute auch noch. Manchmal weiß man natürlich gar nicht zum Zeitpunkt des Geschehens, was diese Dimension potenziell annehmen kann. Aber ich denke mal, diese Spannung, ne, erwarte ich mir von einer Kunsthochschule und die ist auch da. Und darum ist eben, wie gesagt, keine Harmonielehre bei uns angesagt, sondern da sind sehr viele verschiedene Energiepotenziale, die teilweise miteinander wirken und teilweise auch gegeneinander wirken und mit der Gesellschaft interagieren. Und ich glaube, das wird jetzt nach Corona nochmal extrem wichtiger und intensiver werden, weil alle Fragen neu gestellt werden und alles kommt auf den Prüfstand und Dinge, die irgendwie immer gesetzt waren und unveränderlich sozusagen im Raum standen, sind schon irgendwie abgeräumt worden. Und insofern, glaube ich, kommen wir in eine ganz neue, interessante Phase hinein, wo eben auch aus einer Kunsthochschule nochmal ganz neue Impulse zu erwarten sind. Wir reden jetzt von KI, von einem KI-Lab, sind in dieser KI-Initiative auch in Hessen Partner und sagen ein Stück weit auch unser Motto dazu, dass Artificial Intelligence, Artistic Intelligence braucht, also künstlerische Intelligenz, muss verbunden werden. Damit meine ich auch gestalterische Kompetenzen und sozusagen kreative Ansätze müssen eben mit diesen wirklich Hardcore-Wissenschaftlichkeiten der Artificial Intelligence, die jetzt natürlich überdimensional stark gefördert werden mit sehr viel Geld. Es zeigt so eine gewisse Fehleinschätzung, ne? Dass man denkt, das ist sozusagen nice to have, nur so ein bisschen künstlerische, gestalterische Herangehensweise läuft noch mit, aber sie wird noch nicht quasi so zentral gesehen und verortet, wie sie eigentlich verortet werden muss. Und das sind Herausforderungen, die uns jetzt wirklich ganz aktuell auf den Nägeln brennen und die in den nächsten Monaten und Jahren sich zuspitzen werden.
Geld ist ein super Stichwort. Und mit Bezug auf die Dramaturgie der Ausstellung waren wir jetzt viel im Heute unterwegs sozusagen, im Sinne der Ausstellung immer mit Blick darauf, was man aus dem Heute für die Zukunft lesen kann. In der Ausstellung folgt dann der Abschnitt Mittel und Wege. Und dieser Abschnitt betrachtet Momente der Selbstbestimmung, sowohl im Umgang mit der Zukunft hinsichtlich Arbeitsweisen, heutigen oder Haltungen innerhalb der Disziplin, aber auch mit einem ganz persönlichen Bezug. In Bezug auf die Institutionen denke ich da an einen Zwiespalt, einerseits unabhängig und selbstbestimmt sein zu wollen oder sogar zu müssen und andererseits aber sich in einer Abhängigkeit zu befinden von Steuergeldern, politischen Entscheidungen oder eben angesprochenen Fördergeldern. Was sind denn die Mittel und Wege aus diesem Dilemma? Also wie kann eine Hochschule einerseits oder das Museum andererseits selbstbestimmt agieren?
Naja, da sind wir jetzt wirklich im Hier und Heute. Und Mittel und Wege ist ein gutes Stichwort. Wir erleben das ja jetzt in dieser Corona-Pandemie, welche Bedeutung welcher Bereich hat, wann welcher Bereich wieder öffnen kann, geschlossen wird, wo Zugänge möglich sind oder sie es eben nicht sind. Definitiv würde ich sagen, was diese Krise zeigt, ist, dass im Grundgesetz, im Artikel 5 Absatz 3 sozusagen ein weiterer Absatz definitiv fehlt, nämlich das Recht auf Ausübung und Teilhabe an Kunst und Kultur. Das finde ich wesentlich. In dem Moment, wo das derart im Grundgesetz verankert wäre, könnte man ganz anders über Gelder und dergleichen sprechen, ganz anders über Teilhabe, auch in Krisensituationen und dergleichen. Ich finde das, um das nur mal so in unsere Richtung gesprochen, so ist das eigentlich etwas, was unbedingt passieren müsste. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, die nehmen sich da so wichtig mit ihrer Kunst und der Gestaltung und all den Dingen. Aber wir sehen das ja in dem Moment, wo wir gerade wieder nur kurzzeitig auch aufmachen können, dass sofort das Publikum da ist, dass man froh ist, endlich wieder in dieser Art von Räume besuchen zu können. Und dazu gehört ja Theater und da gehört ja vieles mehr. Und es ist ja nun nicht alles ein Museum. Und die Frage ist ja, warum sozusagen? Und mit dem Warum? Weil wir eben genau diese Orte sind, an denen wirklich eine kritische Reflexion dessen, was uns umgibt, stattfindet. Weil wir eben mit den Menschen zu tun haben, die sich damit in der Gesellschaft auseinandersetzen. Ob mit Blick auf Kunst oder eben auf Gestaltung, ganz egal. Und dass das natürlich auch immer damit etwas zu tun hat und auch haben kann, wie wir grundsätzlich als Gesellschaft auch leben wollen. Das ist ja sozusagen die große Frage in die Zukunft gerichtet. Wie geht, soll das alles noch gehen? Wie kann das gehen? Welche Erfahrungen nehmen wir auch aus so einer Pandemie mit heraus und dem, was jetzt alles passierte und nicht passierte, gut klappte und nicht gut klappte, an manchmal an extremen Bürokratien scheitert, an vielleicht zu wenig Kreativität auf der einen Seite, zu viel auf der anderen und so. Also ich meine, das sind ja ganz verschiedene Dinge. Aber ich würde sagen, die Verankerung dieser Bereiche im Grundgesetz, also und wie gesagt nochmal, die Teilhabe, die mögliche Teilhabe und eben das Recht auf Ausübung, das wäre etwas, was auch für die Zukunft vieles ändern würde, auch ökonomisch.
Ich würde die Frage Mittel und Wege um einen weiteren Raum der Ausstellung ergänzen wollen, Irritation. Denn die größte Irritation, die uns wahrscheinlich in der letzten Zeit widerfahren ist, war die vom Coronavirus ausgelöste Pandemie mit den angesprochenen Lockdown und Restriktionen. Also wenn man darüber nachdenkt, wie man Mittel und Wege findet, während so einer Pandemie trotzdem noch den Hochschulbetrieb aufrechtzuerhalten, ebenso wie den Museumsbetrieb, lässt sich doch vielleicht aus so einer Irritation zum einen auch was für die Zukunft lernen, also die Frage danach, was haben beide Institutionen in dieser Pandemie gelernt und worauf freuen sich vielleicht beide Institutionen ganz besonders wieder, wenn das vorbei ist?
Auf alle Fälle haben wir natürlich das, wovon wir auch immer viel reden und uns auch theoretisch dazu äußern und entsprechende Thesen entwickelt haben im Vorfeld in den vielen Jahren davor. Disruption haben wir noch nie so hautnah erlebt wie jetzt in den letzten 12 Monaten. Das war, glaube ich, völlig unvorstellbar im März letzten Jahres, dass wir nach 12 Monaten immer noch sozusagen in so einem Dilemma sitzen würden und uns sozusagen so langfristig quasi auf diese Veränderungen und immer wieder neue Ansagen und ja, an unterschiedliche Infektionsgeschehen haben einstellen müssen. Das war unvorstellbar. Und letzten Endes, es geht einigermaßen doch mit vielen Abstrichen. Man kann durch solche Krisen navigieren. Und es gab schon viel schlimmere Krisen, muss man auch mal sagen. Man darf jetzt auch nicht nur in Selbstmitleid vergehen. Auf der anderen Seite ist aber sozusagen diese tagesaktuelle Disruption, ne, dass Dinge, die gewohnt erschienen und gewohnt waren, einfach wegfallen und es werden Workarounds entwickelt und wir reden halt plötzlich nur noch über Videokonferenzen und Distanzunterricht und ähnliche Dinge. Das hat es bei uns nie gegeben als Kunsthochschule. Da haben wir uns auch eigentlich strikt gegen verwahrt und diese Position kann in der Form so nicht mehr aufrechterhalten werden. Das heißt, da muss einfach neu nachgedacht werden und müssen auch neue Wege gefunden werden, weil man sonst quasi aus dem Geschäft ist. Das muss man ja wirklich so sagen. Und ich glaube, eine große Lehre ist, dass wir eben uns vielen Tabuthemen neu öffnen müssen, uns den neu stellen müssen. Das heißt nicht, dass wir alles irgendwie machen müssen, ohne darüber nachgedacht zu haben. Aber ich glaube, so viele No-Gos sind vom Tisch und man kann ganz anders an die Dinge herangehen. Und das wird die Herausforderung sein, wie wir eben die Verbindung aus On- und Offline hinbekommen, aus Distanzlehre und natürlich persönlichem Kontakt, der für uns ja von ganz hoher Bedeutung ist. Und der Präsenzunterricht ist für uns schon die Königsklasse nach wie vor. Da würde ich schon bei bleiben wollen. Aber wie gesagt, die Dynamik der Online-Aktivitäten, die Präsenz dezentraler Kompetenzen, die verteilt in der Bundesrepublik oder darüber hinaus in Europa oder noch weiter sozusagen positioniert sind. Und das sind doch alles ganz neue Dimensionen, die wir unbedingt einbauen müssen in unsere Arbeitsweisen und in unsere Sichtweisen. Und das kommt ja auch hier in der Ausstellung zum Ausdruck, dass wir quasi ja zwischen der Präsenz und einer digitalen Präsenz ja hier verschiedene Module anbieten und verschiedene Erlebnis- oder Wahrnehmungsräume. Auch das ist schon mehr oder weniger ein direkter Ausschluss der Situation, muss man noch ganz klar sagen. Vor der Pandemie hätten wir vielleicht die Ausstellung ein bisschen anders konzipiert. Und insofern ist da ja schon drauf reagiert worden. Insofern, das finde ich ein sehr gutes Zeichen. Und ich glaube, wir sind da auch wirklich auf einem guten Weg.
Ja, ich würde da, oder kann da gar nicht so, sagen wir mal, auf so das, auf den Innenblick zugehen. Weil wir haben, auch wenn immer wieder gedacht wird, wenn ein Museum zu ist, ja, dann haben alle frei und keiner arbeitet mehr. Wir haben ja trotzdem natürlich die Zeit nutzen können oder damit verbracht, neue Ausstellungsformate und dergleichen zu entwickeln für die nächsten Jahre. 2023 steht sowas wie Theater der Welt an, wo wir uns darüber Gedanken machen. Oder sagen wir mal so, was für uns dabei interessant ist, nochmal den Blick verschärft auf das Performative zu legen. Was hat das mit uns zu tun? Steckt sowieso im Angewandten nicht grundsätzlich sehr viel Performativität. Also das sind Sachen, die haben nicht da hat diese Pandemie nicht abgehalten. Aber wir erleben ja oder werden ja gleichzeitig Zeugen dessen, dass jede Form im Grunde genommen von Nationalstaatlichkeit eigentlich gar nicht funktioniert in der Krise, weil es nämlich eine weltweite Krise ist. Und wenn eben jetzt, mal abgesehen vom Ursprung her, was ja auch mit unserer Lebensweise zu tun hat, unsere grundsätzlichen Lebensweise, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt in Wuhan waren und so, aber das spielt ja dabei gar keine Rolle. Wir stehen ja in Prozessen, es wird gehandelt und man reist und dergleichen. Oder wenn in Manaus jetzt Brasilien sozusagen sich ganz neue Mutationen ergeben, dann wird das uns alle betreffen. Das ist einfach so, weil wir in einer globalen Welt leben. Und das ist ja auch gut so, dass wir das endlich auch anerkennen, dass wir in einer globalen Welt leben. Und egal, wo eigentlich etwas passiert, das auch immer mit Einfluss auf das große Ganze hat. Wie Annette Lenz, die Gestalterin, ja in der Ausstellung hier ganz schön formuliert hat, ich bin Teil des großen Ganzen und das große Ganze ist ein Teil von mir. Ich glaube, das noch mal stärker zu begreifen, und wir sehen natürlich auch die Gefahren, was sozusagen auch diese Form von Weltoffenheit, von offener Gesellschaft mit bedroht, nämlich wiederum sozusagen ein Schließen von Grenzen, der Hang zu Nationalstaatlichkeit, zu Diktaturen, wie man das jetzt ja erleben kann, wenn man mal links und rechts blickt. Das kann man ja immer größere Kreise ziehen. Oder dass plötzlich dann wieder von einer deutschen Leitkultur gesprochen wird. Und mir wird ehrlich absolut schlecht, wenn ich so einen Spruch höre wie The Local is the New Global oder so. Der wird mir einfach nur schlecht, weil ich finde, da wird was ganz wirklich extrem falsch verstanden. Weil natürlich haben wir Strukturen geschaffen, die alles miteinander verzahnen. Und ich denke schon auch, dass es natürlich nicht immer so weitergeht mit weiter, höher, schneller und sozusagen auch in dieser Form der Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, da muss sich ganz grundsätzlich was ändern. Das merken wir hier auch. Und da spielt natürlich auch das Lokale wieder mit eine Rolle. Aber ich denke, wir können uns da bestimmt darauf einigen, dass gerade das Reisen, das Kennenlernen, das Miteinander eben wirklich von Face to Face und nicht nur sozusagen in einem Zoom-Meeting über die Bildschirme und so, also auch die sinnliche Erfahrung von anderen Menschen, Geografien, dem, was getan wird, wie wichtig das ist und wie wir eigentlich ohne dem verkümmern würden, wenn wir sozusagen, also wenn so eine Form der Pandemie und das, was eigentlich damit zu tun, dass man dann eigentlich ja zu Hause bleiben müsste und eben kaum Kontakte hatte, da würde man grundsätzlich, glaube ich, wirklich verkümmern. So. Das heißt insofern, es ist eigentlich eine prima Zeit, um einerseits zu erkennen, wo so die Problematiken und die Probleme stecken in der Gesellschaft und auch vielleicht für jeden Einzelnen, so wo er seine Probleme hat. Also das sind alles so Dinge, die jetzt alle so massiv und vehement auftauchen. Insofern ist es eigentlich auch eine extrem spannende Zeit. Und die Frage ist natürlich, ziehen wir daraus auch die richtigen Lehren, werden da die richtigen Weichen gestellt? Wo wird eigentlich dann sozusagen wirklich geholfen, ich finde, das zeigt sich jetzt alles. Und ich finde, das zeigt sich eben auch oder stellt eben auch noch mal viel vehementer als vielleicht davor auch die Fragen an Gestalterinnen und Gestalter, also gerade im Bereich Design und alles, was damit zu tun hat. Müssten da nicht nochmal jetzt ganz andere Aufgaben übernommen werden von Gestalterinnen und Gestaltern. Aber insofern ist es auf alle Fälle, glaube ich, eine Zukunft, die da vor uns liegt, wo wir extrem viel zu tun bekommen.
Also wenn ich das richtig verstehe, plädierst du ja auch dafür, dass Kunst und Design systemrelevant sind.
Definitiv, das habe ich nach dem ersten Lockdown schon gesagt. Wie gesagt, aber ich finde es wichtig, dass es eben nicht nur so dahergesprochen wird und dass man sich auch gar nicht sozusagen immer, ja, ich meine, es macht ja keinen Spaß zu sagen. Und ich habe auch gar kein Problem, dass Fitnessstudios jetzt gerade aufbleiben können, von mir aus. Ich verstehe es zwar nicht, warum wir mit diesen Räumlichkeiten zugemacht werden, wo wir irgendwie viel Platz haben, Lüftungssysteme, Hygienekonzept und. Aber es bringt ja auch nichts, sozusagen die einzelnen Bereiche gegeneinander auszuspielen und so. Oder eben Gottesdienste abgehalten werden können und. Aber ich meine, es hat ja damit was zu tun, wer sozusagen eine große Lobby hat und wer nicht oder so, beziehungsweise was eben sozusagen als Grundrechte im Grundgesetz mit verankert sind.
Das wäre mein zweiter Halbsatz. Wenn Kunst und Design systemrelevant sind, subsumiert das natürlich auch den Gedanken, dass das System hinterfragt wird und nicht nur affirmativ unterstützt wird. Und ich glaube, das muss noch wesentlich mehr zugelassen werden. Und das Potenzial ist nicht ausgeschöpft, sondern muss wesentlich stärker einfach aktiviert werden können und auch Einfluss erhalten in die gesamtgesellschaftlichen Prozesse und Entwicklungen. Also insofern, so sehen wir uns zumindest in der Zukunft noch stärker vielleicht als zuvor. Aber das ist auch Teil unseres Gründungsmythos. Nur wenn man sich überlegt, dass die HFG ja 1970 entstanden ist, quasi auf der Höhe der Studentenrevolte und da war sozusagen ganz stark eben auch aus den Hochschulen ja politisches Bewusstsein und Transformationskräfte entwickelt. Also ich glaube, da kommen wir wieder stärker hin und da wird sich in den nächsten Jahren viel tun.
Und wir haben ja, das darf man nicht vergessen, es ist alles schrecklich, was jetzt passiert. Und jeder Tote in dieser Pandemie, der sozusagen an Corona, dem Virus stirbt oder auch was dann alles damit zusammenhängt, Langzeitschäden und das ist alles ganz schrecklich. Aber die tatsächlich uns als Menschheit bedrohenden Problematiken, die sind ja nicht verloren gegangen. Ne? Klimawandel und, der Rückgang der Ressourcen. Ich meine, das ist ja alles da, sozusagen. Migrationsbewegung, die eben aus so einem Wirtschaften und so einem Wirtschaftssystem eben entstehen. So, atomare Bedrohung, also nebenbei wurde ja sozusagen erneuert und aufgerüstet an allen Ecken und Enden. So, ne? Das ist ja nun wirklich existenzbedrohend. Ich glaube, so diese Pandemie, die kriegen wir wirklich im Griff. Das hat man ja gesehen, das sieht man ja auch, was die Technik heute kann und weil gute Personen dran arbeiten. Ich glaube, das kriegen wir alles hin. Aber die großen Dinge, so, davon sollten wir den Blick nicht wegrichten, sondern darum müssen wir uns Gedanken machen und eben auch dann entsprechend alles, was dazugehört. Ich finde, da braucht es ja wirklich Gestalterinnen und Gestalter, die dazwischen geschaltet sind. Es sei denn, man will eben alles Maschinen überlassen und so. Und das wollen wir ja, denke ich, auch alle nicht. Also das sind ja alles so Dinge, die, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Als Hochschule und eben auch als Museum, als Ort kritischer Reflexion.
Vielleicht hätten wir noch eine letzte Frage als Schlusswort sozusagen. Der allerletzte Raum der Ausstellung heißt ja Utopie. Also wie sieht das utopische Museum aus und was wäre die Utopie der Hochschule? Die große Frage nach der Zukunft am Ende noch einmal.
Na gut, Utopie ist natürlich in sich auch ein Stück weit sehr interpretationsbedürftig. Und wann fängt Utopie an und wann ist es soweit? Wir haben uns eigentlich jetzt bemüht, mit dem Titel auch aus heutiger Sicht die Latte ein bisschen niedriger zu hängen und zu sagen, eigentlich fängt jetzt in dem Augenblick, wo ich spreche, fängt die Zukunft an. Das ist schon Zukunft. Und die Zukunft in den näheren Zeitintervallen, die vor uns liegt, die ist schon schwer genug zu vorherzusehen oder auch irgendwie zu antizipieren. Insofern ist für mich Utopie wirklich eine ganz weit entfernte Sphäre, wo ich mich jetzt gar nicht sehe, nur weil das weder zeitlich für mich relevant ist, noch für so eine Institution. es gibt natürlich Utopie und in Verbindung zu Fantasien, zu Visionen. Wenn man es so sieht, dann ist jede Arbeit, die bei uns entsteht, ist ein Stück weit Utopie, weil sie einfach aus dem Nichts, ein Stück Bleistift und ein Papier, und es entsteht da etwas, das ist schon eine Utopie, oder jemand programmiert was oder jemand macht einen Film oder malt auf einer Leinwand. Das sind für mich die kleinen Utopien. Aber der große Wurf des neuen Weltbildes ist da nicht sofort immer dann absehbar und auch, glaube ich, nicht leistbar. Auf alle Fälle ist es auch nicht das Ziel der Ausstellung, jetzt hier die Utopien zu entwickeln und vorzuführen, sondern wirklich aus dem tagesaktuellen Diskurs, aus dem tagesaktuellen Geschehen an einer Kunsthochschule, die sich mit Kunst und Design befasst, tatsächlich Angebote zu machen, Sichtbarkeiten zu erzeugen, die auch vielleicht zum Nachdenken anregen und auch Diskurse befördern. Das wäre eigentlich das, was wir uns hier vorgenommen haben und was wir, glaube ich, auch leisten können. Aber wir werden nicht die Zukunft voraussagen können und auch keine Utopien hier vorführen.
Ja, ich sehe das nicht ganz so, weil für mich Utopie gar nicht etwas ist, wo jetzt eine große, schöne neue Welt an die Wand gemalt wird, sondern weil es eher etwas ist, es ist eigentlich fast, oder über Utopien sprechen, Utopien einfach mal entwickeln, hat für mich eher, ja, Spiel ist auch nicht so ganz das Richtige, aber es ist eigentlich eher etwas, wohin man sich hineinbegeben kann, um in der Vorstellung auf etwas blicken zu können, was eben Vergangenheit ist. Diese Vergangenheit sozusagen, es ist eigentlich so eine merkwürdige Zeitkonstruktion. Wenn ich mich jetzt versuche, mir das Jahr 2040 vorzustellen oder 2070, dann ist das eine reine Konstruktion. So, ich habe aber die Möglichkeit sozusagen, das erstmal zu imaginieren, mich dann dahin zu versetzen und von da aus zurückzublicken auf etwas, was dann von dem dortigen Zeitpunkt her Vergangenheit ist, für mich aber sozusagen jetzt vor mir liegt oder vielleicht gerade meine Gegenwart ausmacht. Und dieses Spiel, das ist ja nur etwas, um anhand dessen vielleicht Dinge zu entäußern, sich zu entäußern, Gedankengänge mal durchzuspielen und darauf eigentlich Gegenwart und das Jetzige mit zu befragen, um vielleicht auch darüber neue Wege zu finden. Also ich glaube, dieser Fantasieraum, den einfach utopisches Denken aufmacht, dass es diesen Fantasieraum braucht, der ja eben kein realer Raum ist und auch erstmal so gar nichts mit sozusagen Realitäten, unmittelbarer Gegenwart zu tun hat, sondern eben wirklich Fantasieraum ist. Das ist so wie ein Ritual oder so, würde ich sagen, sich in so etwas hineinzugeben. Und deswegen finde ich wichtig, dass es diesen Begriff gibt und dass man sich damit auch auseinandersetzt, immer im Blick dann wirklich mit Zukunft. Ich finde, das ist eine Spielkarte, die uns Menschen zur Verfügung steht, was, glaube ich, uns definitiv absolut von jedem sonstigen Lebewesen unterscheidet, wirklich Zukunft auch zu denken und überhaupt in so etwas in der Form Zukunft zu imaginieren. Das ist ein der große Fantasieraum. Das ist ein Gebäude, was eben nicht nur aus seinen tatsächlichen Maßen und aus seinem Grundriss besteht, sondern wo sich da und dort plötzlich neue Türen aufgeben, die vorher im Grundriss noch gar nicht verzeichnet waren oder gar nicht existierten. Und das finde ich, das halte ich für absolut wichtig, sich ab und zu und immer mal wieder in diesen Formen von Fantasieraum zu begeben.
Da stimme ich ja zu, habe ich auch gesagt. Also im Grunde genommen, die tagesaktuelle Arbeit der Künstlerinnen und Designer an der Hochschule, das sind alles natürlich auch kleine Utopien, weil jeder entwirft für sich jeden Tag sozusagen wieder ein Szenario, was tatsächlich auch mit Fantasie und Innovationsspirit sozusagen überhaupt nur entwickelt werden kann. Aber ist jetzt nicht in dem Sinne sozusagen der große Wurf, ne, der bei jedem immer tendiert ist.
Nee, das meine ich auch gar nicht.
Nee, ich will es ja eigentlich auch nur aufgreifen. Insofern sehe ich da viele kleine utopische Herangehensweisen, und überhaupt heutzutage aufzustehen und zu sagen, ich male jetzt ein Bild, hat schon was Utopisches, ehrlich gesagt, bei all den Rahmenbedingungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da muss man sich schon wirklich aufraffen und sagen, okay, das mache ich jetzt. Ne, das ist eine große Kraftanstrengung und natürlich auch eine große Freude. Aber trotzdem, glaube ich, passiert das sehr vielfältig auf sehr vielen Ebenen. Und um nochmal zurückzukommen, ist das natürlich, was Beuys zum Beispiel mit seiner sozialen Plastik geschafft hat, das hat zu der Zeit kaum jemand verstanden, wovon er nicht gesprochen hat. Und letzten Endes ist aber die Utopie wirklich aufgegangen und die ist gereift über die Jahre, Jahrzehnte und zu einem nachvollziehbaren Modell geworden. Das war damals, galt das als spinnert und irgendwie unnachvollziehbar. Insofern denke ich mal, dass die Dinge brauchen auch Zeit, um zu reifen. Die
sind na klar, aber es braucht sozusagen auch immer wieder solche Anstöße, würde ich mal sagen, die dann eben vielleicht in der Zeit, in der sie entstehen, eben auch eben noch nicht verstanden werden können und so,
genau, wo es
dann wieder Abstand braucht und so,
das, ganz klar. Das ist ja sozusagen auch für so eine Institution wie eine Kunsthochschule, wie eine Universität, die Frage, wie erkennt so eine Institution so etwas oder wie viele Optionen lässt sie zu oder sagt sie, das ist irgendwie... passt dir nicht hin und du gehst lieber an eine andere Hochschule. Das hat es ja auch schon gegeben. Hat man sich teilweise auch ziemlich getäuscht im Nachhinein. Aber in der Situation zu entscheiden und genau zu wissen, was sind die Dinge, die relevant sind, was sind die Dinge, die zukunftsträchtig sind. Und da haben wir wirklich so ein breites Spektrum von Optionen und können uns auch nicht anmaßen, dass wir sagen, genau sagen, das und das und das ist es und das andere ist es nicht. Sondern da haben wir wirklich ein breites sozusagen Experimentierfeld, was wir zulassen. Du hast ja von Ermöglichungsräumen gesprochen, auch wir ermöglichen. Und ich habe es ja gesagt, bei uns ist eben das Scheitern Teil des Konzeptes. Jeder kann auch was in den Sand setzen und mal völlig daneben liegen. Aber daraus werden die einzelnen Persönlichkeiten meistens stärker, wenn sie dafür dann nicht abgestraft werden oder diskriminiert oder sanktioniert werden. Und das ist ein Luxus, ein Wahnsinnsluxus, den wir als Hochschule den Studierenden anbieten können und auch als Prinzip verfolgen. Und das ist wirklich erhaltenswürdig, ne? Weil das dort nicht reinregiert wird und das dort nicht sozusagen mit ganz engem Blick auf Effizienz geschaut wird. Das ist extrem wichtig und das muss unbedingt erhalten werden. Also dafür mache ich mich immer wieder stark.
Klar, weil wir beides, denke ich, wirklich eben Orte sind. Und ja, dafür müssen wir uns stark machen und dafür eintreten, wo es nicht um ein Bestätigen vorherrschender Meinung geht, sondern wo es wirklich um Differenzierung, um so ein Mehr an Ideen und ein Mehr an gedanklicher Tiefe geht.
Ja, die Frage nach dem Morgen wäre eigentlich die Abschlussfrage des Podcasts in der letzten Folge, was Sie denn morgen machen wollen. Aber in der letzten Folge erübrigt sich die Frage, weil der Podcast live geht, wenn sozusagen übermorgen schon die Ausstellung eröffnet. Aber trotzdem noch kurz die Frage als letztes, was machen Sie morgen? Was haben Sie morgen vor? Ganz konkret.
Morgen habe ich diverse Videokonferenzen, die sich mit dem Übermorgen beschäftigen. Insofern hört es nicht auf, sondern es geht immer weiter.
Ja, ich habe auch... Ich hätte die Frage gern einen Tag später gestellt bekommen. Dann hätte ich sagen können, ich bin auf dem Weg in meinem Garten. Und aber das wäre eine Lüge, weil morgen mache ich das nicht. Nee, morgen beschäftige ich mich mit Dingen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung Frankfurt-Rhein-Mainz zur World Design Capital 2026 stehen.
Das klingt auf jeden Fall beides sehr gut. Ich bedanke mich bei allen für das interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Wir danken euch.
Wir danken, ja.
Für die Gesprächsführung und die interessanten Fragen insofern. Und natürlich eure Mitwirkung an der Ausstellung insofern. Das ist ja das Wesentliche.
Ja, es war eine extrem intensive Zeit, muss ich sagen. Sehr eng und sehr lange so in der Zusammenführung. Und ich bin immer wieder beeindruckt, muss ich sagen, von den Studierenden der HFG Offenbach. Auf welch hohem Niveau da diskutiert wird, war bis jetzt eine gute Zeit.
Ja, das war jetzt die vorerst letzte Folge des Podcasts offline und wir hören uns dann bestimmt in der Zukunft wieder.
So soll es sein.
Offline, der Podcast der HFG Offenbach.